Da wären zunächst Eckart Rolfs, man darf ihn zumindest als Miterfinder der Nachwuchswettbewerbe Jugendmusiziert bezeichnen. Die hat er jahrzehntelang betreut. Und auch heute ist er noch als Generalsekretär der Europäischen Musikwettbewerbsvereinigung aktiv. Jugendmusiziert, Eckart Rolfs war ja keine Erfindung geschickter Marketingstrategen seiner Zeit, sondern es wurde gewissermaßen aus der Not geboren. Was war das für eine Not?
Es war ein Notprogramm, nachdem die Kulturorchester in Deutschland feststellten, wir haben nicht den genügenden Streichernachwuchs. Und da wurde darüber nachgedacht, was kann man tun, um junge Menschen wieder zum Geigen und zum Fiedeln zu bringen. Und da ein paar Jahre vorher Klavierwettbewerbe die Runde machten, sagte man sich, warum sollen nicht auch mal Streicher zum Wettbewerb aufgerufen werden? Das war eigentlich der Anfang von Jugendmusiziert.
Warum habt ihr nicht lieber drauf gesetzt, die Musikschulen auszubauen, die Privatmusikerzieher bestärken, mehr und vielleicht preisgünstigeren Unterricht zu geben? Warum ein Wettbewerb?
Das war ein langer Kampf, auch mit den Musikschulen, die sich mehr als für die elementare Musikerziehung interessierten in den Anfang der 60er Jahre, als für leistungsbetontes Musizieren. Und sie haben aber dann doch bald gemerkt, dass hier ihre Zukunft eigentlich lag, nämlich einen qualifizierteren Unterricht auch für junge Menschen im Instrumentalen anzubieten. Und das hat sich ja nun parallel doch enorm entwickelt, was die Musikschulen betrifft.
Bei uns im Taktlos-Studio der Pianist und Sieger zahlloser internationaler Wettbewerbe, Herbert Schuche, hat wirklich abgeräumt, was es abzuräumen gab. Und er hat natürlich bei Jugendmusiziert angefangen, aber das fehlt in seiner Biografie. Warum? So ein bisschen Undank, Herbert Schuch?
Nein, auf keinen Fall. Es hat eigentlich Platzgründe. Die Wettbewerbe, die ich dann später gewonnen habe, wurden dann so viel, dass ich vorne was wegkürzen musste. Nein, also es ist so gewesen. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass in meiner Biografie viel zu viel über Wettbewerbe stand. Und das kann auch durchaus einen etwas negativen Beigeschmack haben. Man liest sich dann diese Bio durch und denkt sich, ach Gott, das ist so ein Wettbewerbstyp, der von einem zum nächsten rennt und nichts anderes im Kopf hat. Und dann habe ich einfach irgendwo was weggenommen. Das hat keineswegs mit Undank zu tun. Ich denke an diese drei gewonnenen Bundeswettbewerbe, 92, 94, 96, sozusagen meine Jugendzeit als Wettbewerbstyp. Da denke ich sehr gerne zurück und habe auch viele Freundschaften, die da noch existieren.
War so diese Wettbewerbsübersättigung auch der Grund, warum Sie dieses Jahr dann irgendwann dem ARD-Wettbewerb, bei dem Sie sich ja schon angemeldet hatten, einen Korb gegeben haben?
Ja, ich habe gemerkt, ich wäre wahrscheinlich der älteste oder der dienstälteste Bewerber gewesen. Und irgendwann mal ist dann die Zeit, wo man sozusagen zurücktreten muss. Das ist nicht immer einfach, man denkt an die Politik, aber ich habe einfach dann gemerkt, es hat gereicht und man soll dann aufhören, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es gut und ich muss sagen, ich bereue das nicht.
So ganz persönlich, die persönliche Erfahrung, waren die Wettbewerbe eine kleine Karriere-Sprungschanze, wenn die dann gewonnen waren?
Naja, ich wollte eigentlich immer, ich habe dann immer geschaut, was passiert nach dem Wettbewerb, wer meldet sich und was gibt es da für ein Feedback. Und ich war eigentlich erstaunt, wie wenig dann doch gekommen ist. Also Manager haben jetzt nicht bei mir reihenweise angerufen. Und als ich dann den Beethoven-Wettbewerb in Wien gewonnen habe, stand ich in der Bunten und dann dachte ich, jetzt.
Und so war es dann
auch. Das hat sich gelohnt.
Na gut, Sie haben ja heute die tolle Chance, in unserer herrlichen Taktlos-Sendung live aufzutreten. Wir hören nachher noch ein paar Stücke von Ihnen. Den ARD-Wettbewerb haben wir ja kurz gestreift. Bei uns ist auch Andrea Lauber. Sie ist Öffentlichkeitsarbeiterin gewesen, jetzt glaube ich für zwei Wettbewerbe, und hat natürlich die Kandidatinnen und Kandidaten hautnah sozusagen begleitet. Wie ist das denn, wenn man so zwischen Sieg und Niederlage mitbekommt, alle Höhen und Tiefen, leidet man damit?
Ja, natürlich. Also man fiebert mit den Musikern natürlich von Anfang an mit, wenn die aus der ganzen Welt anreisen. Es sind ja doch immerhin 200, die dann letztendlich eingeladen werden und da auch antreten. Und man lernt sie natürlich vom ersten Tag an kennen, wo sie bei uns im Pressebüro ankommen und uns ihre Biografie abgeben. Und man spricht mit ihnen und versucht sie auch, soweit es geht, ein bisschen zu beruhigen oder alles nochmal irgendwie zu erklären, wie das alles abläuft. Und das ist natürlich dann schon so, dass man dann auch eine Beziehung zu den Künstlern aufbaut und dann auch mitfiebert, ob sie weiterkommen oder nicht. Und in dem Jahr war es zum Beispiel auch so, dass ein Künstler nach nebenher ein Engagement hatte und dann immer viel unterwegs war. Da versucht man natürlich schon möglichst für die Künstler das so einzurichten, dass es für sie auch irgendwie eine Peter Schöne, dass es für sie eine angenehme Atmosphäre ist, einfach im Wettbewerb. Und das ist natürlich dann schon so, dass man miterlebt, wie dann die Tränen kullern, wenn man in der zweiten Runde ausscheidet oder wenn man sich auch mit den Künstlern freut, wenn sie jubilieren, wenn ihr Name genannt wird fürs Finale. Das ist natürlich, da lebt man mit sozusagen.
Sie müssen natürlich objektiv bleiben, trotzdem kullert er dann auch die Träne, wenn eine Favoritin, wenn ein Favorit von der Jury abgeschossen wird.
Ja, also man hat natürlich schon auch seine persönlichen Favoriten, das ist klar, aber also ich gönne es jedem, weil es ist also doch eine enorme Leistung, die alle Künstler, die hier mit teilnehmen am Wettbewerb bringen, allein das Repertoire, das sie vorbereiten müssen, dass sie in der kurzen Zeit spielen müssen, der Stress in einer neuen Stadt zu sein, die vor den ganzen Juroren zu spielen, diese ganze Atmosphäre, und insofern gönne ich es jedem. Also dass jeder, der da antritt und sich das irgendwie traut und zutraut, der hat irgendwie auch einen Preis verdient.
Ich meine, der ARD-Wettbewerb positioniert sich ja selber eigentlich schon als Profi-Start-Wettbewerb. Und man sollte ja auch meinen, dass durch die Konzentration von Medien, von Sendern, es auch ein guter Ausgangspunkt ist. Wie wird denn das im Team gesehen, dass diesen Wettbewerb gestaltet? Wo ordnet man sich da ein im Zirkus der wahnsinnig vielen existenten Wettbewerbe?
Also es ist schon so, dass der ARD-Musikwettbewerb in Deutschland eigentlich der wichtigste ist. Also das kann man schon so sagen. Allein schon, dass er jedes Jahr stattfindet und wir jedes Jahr den Künstlern die Möglichkeit geben und eben auch in vier verschiedenen Kategorien, die findet der Wettbewerb ja jedes Jahr statt. Also das ist schon, denke ich, auf jeden Fall ein enormes Sprungbrett. Und dadurch, dass wir eben auch versuchen, in einem Branchentreff, der jedes Jahr stattfindet, dann auch Agenturen und Medienleute auf die Künstler aufmerksam zu machen, denke ich schon, dass wir da mit dem ARD-Musikwettbewerb schon auch eine größere, ja, sag ich mal, Macht haben, für die Künstler auch was zu tun. Und ja, natürlich könnte es noch mehr sein, man könnte sich ja noch viel mehr vorstellen, dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich denke, dadurch, dass auch das Publikum immer beim ARD-Musikwettbewerb so dabei ist, gibt es da schon eine relativ große, breite Öffentlichkeit für die Künstler.
Auf den Zahn fühlen wir ein bisschen später noch. Als vierten Experten in unserer Runde begrüße ich den Komponisten und Pianisten Moritz Eggert. Er hat in einer Musikfachzeitschrift gerade einen kleinen Leitfaden für Komponisten veröffentlicht, an dessen Hand weniger seriöse Wettbewerbe ganz gut zu entlarven sind. Liegt da eine schmerzliche eigene Erfahrung zugrunde, Moritz?
Ach naja, ich habe mir mal irgendwann zum Sport gemacht, bei möglichst skurrilen Kompositionswettbewerben mitzumachen. Es gibt ja wirklich die skurrilsten Dinge in Ländern wie Albanien oder Estland oder sonst irgendwas. Und da ja Kompositionswettbewerbe etwas sind, bei denen man relativ leicht mitmachen kann, weil man ja letztlich eigentlich nur ein Päckchen abschickt mit Kopien drin. Es ist nicht so anstrengend wie beim Kollegen Schuch, dass man da also irgendwie wochenlang zur Verfügung stehen muss und vorspielen muss, kann man eigentlich solche Erfahrungen dann mal sammeln. Und ich sehe dieses ganze Thema Wettbewerb ohnehin so ein bisschen kritisch und hatte aber bei diesen Wettbewerben so viele Erfahrungen, die ich dann jetzt einfach, wo ich mich verpflichtet fühlte, als Mitglied des Komponistenverbandes, da eben den jüngeren Kollegen da ein paar Tipps zu geben, worauf sie jetzt mal nicht reinfallen sollten, auf die Sachen, auf die zum Beispiel ich reingefallen.
Was war das zum Beispiel?
Naja, es gibt halt da sehr verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel Wettbewerbe, bei denen die Preissumme eigentlich geringer ist als die Summe, die der Wettbewerb einnimmt an den Teilnahmegebühren. Also das Krasseste, was ich jemals erlebt habe, war, das habe ich dann erst gemerkt, als ich die Noten zum Postamt brachte. Das war so ein kleiner italienischer Wettbewerb, ich nenne es mal keinen Namen. Da war die Teilnahmegebühr war 250.000 Lire damals, das 250 Mark. Und als ich dann beim Postamt war, dachte ich, naja gut, okay, jetzt bin ich hier, jetzt zahle ich das halt mal. Ich dachte, das hätte ganz gute Chance. Und dann kam ich nach Hause und dann stellte ich fest, dass der erste Preis 350.000 Lire waren. Also es waren also 100 Mark mehr. habe ich gedacht, naja, okay, gut, lieber schnell vergessen. 3 Monate später bekam ich dann tatsächlich so eine Urkunde von diesem Wettbewerb. Da stand drauf, groß, erster Preis. Dachte ich mir, super, da habe ich wenigstens 100 Mark Gewinn gemacht. Und kam aber nie Geld. Und dann habe ich dann immer gefragt, und es ist immer sehr schwierig, mit Italien oft Kontakt aufzunehmen. Und irgendwann wies man mich dann freundlich darauf hin, ich hätte zwar den Primo Premio gewonnen, aber nicht den Primo Premio Assoluto. Ja? Der absolute erste Preis, der nur dann vergeben wird, wenn man nicht nur 98 von 100 Punkten hat, sondern 99 bis 100 von 100 Punkten. Und die waren natürlich extra so vergeben, dass man natürlich nicht diesen ersten Preis bekam. Also das heißt, ich bekam dann nichts. Und das ist also doch so eine der Geschichten, die nicht selten sind.
Du bist ja auch Interpret. Hast du mal bei irgendeinem Klavierwettbewerb mitgemacht?
Ich habe so in meiner Anfangszeit auch Klavierwettbewerb mitgemacht, auch gewonnen.
Ähnlich schlechte Erfahrungen?
Nee, das ist ja ein bisschen was anderes, weil da kann man, also ich glaube, bei einem Interpretenwettbewerb ist es natürlich so, dass ja die Entscheidung der Jury liegt ja viel nackter. Also wie Sie gerade gesagt haben, die Frau Laubert, das ist ja so, dass dann auch ein Publikum da mitsitzt und die hören die Musiker und die können dann auch beurteilen, ob jemand irgendwie schon was taugt oder nicht. Und dann kann natürlich die Jury zwar schon Fehlentscheidungen treffen und sie tun es ja trotzdem, aber nicht ganz so krasse. Und bei Kompositionswettbewerben ist es ja so, da das alles hinter verschlossenen Türen stattfindet, finden zum Teil Entscheidungen statt, die natürlich sehr lustig sind. Also es gibt zum Beispiel die Barlow Competition in Salt Lake City, die von Mormonenhand geführt wird und da gewinnen seit, ich glaube, 30 Jahren, obwohl es immer als internationaler Wettbewerb ausgeschrieben wird, grundsätzlich einfach nur amerikanische Komponisten, hauptsächlich Mormonen. Aber es ist ein internationaler Wettbewerb.
Ja, dann musst du vielleicht die Nationalität wechseln und die Religion einfach mal ausprobieren. Genau. Unser Pianist, der Herbert Schuch, hat sich inzwischen an den Steinway begeben und wir hören jetzt erstmal Live-Musik. Ferruccio Busoni hat ein Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach fürs Klavier bearbeitet. Der Choral selbst wird wohl für so manchen Wettbewerbsteilnehmer erklingen oder mancher Wettbewerbsteilnehmer wird ihn als kleinen Hilferuf kurz vorm Probespiel gen Himmel schicken. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, Herbert Schuch für uns am Steinway.